Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Mehr in Ruhe, die Frucht der Liebe zeigte sich, die Mutter wollt's verstehen. Ihr Vater schlug ihr ins Gesicht, wollte sie nie wiedersehen. Klaus Eltern war das alles egal, das sei nicht ihr Problem. Und überhaupt sei dieses Thema ihnen sehr unangenehm. Mariam und Klaus, die hatten nur ein Ziel. Es war ein kleiner Traum, nur es war wirklich nicht viel. Sie wollten nur für immer zusammen sein. Der Traum von ihrer Liebe, und für sie war er nicht klein. Menschen machen sich arm, Menschlichkeit macht uns reich. Menschen sind überall Menschen und die Liebe ist überall gleich. Menschen sind überall Menschen und die Liebe ist überall gleich. Sie ist gleich.
Okay, oh, jetzt haben wir es doch vergessen. Ist okay, stellt es an. Gut. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu meiner Lesung. Ich heiße Sonja Isabel Wolf, bin als Kurdin in der Türkei geboren und hieß damals Hanım oder Hanım Gedik, lebe seit 50 Jahren in Deutschland und habe die deutsche Staatsbürgerschaft. Im Zuge dieser Einbürgerung hatte ich die Möglichkeit, meinen Namen, meine Staatsbürgerschaft und auch meine Religion zu ändern. Das heißt, ich habe meine gesamte Identität geändert. Freiwillig. Und nun stehe ich heute hier vor Ihnen mit meinem beschmutzten Brautkleid, das natürlich einen Hintergrund hat. Denn dieses Brautkleid und symbolisch das Blut, dieser Blutflecken, der auf dem Brautkleid ist, hat meine ganze Kindheit geprägt, mich als Frau, als Mensch, immer wieder in meine Schranken gewiesen, und es war das Symbol der Ehre meiner Familie. Und das hieß für mich, dass ich mich natürlich unterordnen musste, und ich kann sagen, ich habe es geschafft. Ich bin sehr stolz darauf, Ihnen hier heute auf der Leipziger Buchmesse mich, mein Buch zu präsentieren mit einem sehr gewagten Hintergrund. Bis zur Heirat muss heute noch die Braut Jungfrau sein. Das wird so verlangt traditionell. Ich habe mich schon als junges Mädchen dagegen gewehrt, mit Erfolg. Ich wollte nicht wie eine Ware präsentiert und wertgeschätzt werden. Nicht Wertschätzung im Sinne von, die Frau ist wunderbar, sie ist toll, ich bin stolz auf meine Tochter, sondern im Sinne von, ist sie noch Jungfrau, ist sie anständig, wird sie den Ruf unserer Familie nicht schänden. Ja, dieses Geld, was Sie sehen, wird heute noch traditionell auf jeder türkisch-kurdischen Hochzeit der Braut angeheftet. Das sind die Gastgeschenke. Ich habe es als Kind so empfunden, wenn ich denn irgendwann so heiraten sollte, was ich absolut nicht wollte, dann würde ich wahrscheinlich verkauft werden. Ich bin da öffentlich verkauft. Ich werde wie eine Ware zur Schau gestellt. Und dagegen habe ich mich erfolgreich gewehrt. Nun, wie bin ich zum Schreiben gekommen? Wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Zum Schreiben dadurch, dass ich in der Hauptschule schon durch meine Leistungen sehr aufgefallen bin und der Schulleiter mir immer wieder was zum Lesen mitgegeben hat, unter anderem Kurt Tucholsky, Sigmund Freud, den ich überhaupt nicht verstand, im 5. Schuljahr schon. Aber es hat mich immer wieder motiviert, es war immer wieder eine Herausforderung. Nur, ich konnte diese Bücher nicht ohne weiteres zu Hause lesen. Entweder heimlich auf der Toilette oder mit einer Taschenlampe unter der Bettdecke, also des Nachts. Daher kommt auch meine gute deutsche Sprache. Ich habe mich also heimlich gebildet. Eine Grundvoraussetzung, um überhaupt als Frau auch existieren zu können. Es ist für mich gerade deswegen so wichtig, weil meine Mutter bis heute noch Analphabetin ist. Denn in dieser Kultur, in dieser Tradition wird den Frauen, den Mädchen dieses Grundrecht verwehrt. Und ich habe es mir genommen. Dazu in meinem Buch ein Prolog. Ich bin nur dem Ruf meines Herzens gefolgt, meiner inneren Stimme, die ich in mir hörte. Es ist der Ruf der göttlichen Liebe, die mich erblühen und zu dem wachsen ließ, was ich von Anbeginn war, aber durch die Trennung verloren hatte. Ohne euch und eure selbsternannte Ehre verletzen zu wollen, bin ich so, wie ich bin, wie Gott mich schuf. Ein Mensch, eine Frau. Wenn Gott mich geschaffen hat, was maßt ihr euch an? Mich durch eure Religion legitimiert zu verurteilen. Die Religion ist nur eine Krücke. Jeder sollte Gott und die Liebe in sich selbst suchen und finden. Ohne Liebe ist die Religion leer und sinnlos. Ohne Mitgefühl ist sie dogmatisch und erstarrt. Ohne Toleranz ist sie verurteilend und grausam. Ohne Respekt ist sie verachtend und vernichtend. An welchen Gott glaubt ihr? Welcher Gott befiehlt, dass die eigene Tochter, die von Gott geschaffen und aus eurem Schoß kam, zu erniedrigen und umzubringen sei? Ich habe, wie gesagt, durch die Bücher mich weitergebildet und sehr maßgeblich und inspirierend war das Tagebuch der Anne Frank. Ich habe mich mit Anne Frank so sehr identifiziert, weil sie ein ähnliches Schicksal hatte, aber unter ganz anderen Umständen. Und da ich keine Freundinnen hatte, weder rausgehen durfte, noch zu irgendwelchen Verwandten Kontakt hatte, habe ich mich in meiner Not an Anne Frank gewandt. Ich habe angefangen, ein Tagebuch zu schreiben und habe dieses Tagebuch Anne Frank gewidmet und sie als meine beste Freundin immer wieder angeschrieben und ihr all meinen Kummer und meine Sorgen erzählt. Leider wurde dieses Tagebuch von meiner jüngeren Schwester entdeckt und ich bin längere Zeit durch sie erpresst worden, damit ich den ganzen Haushalt übernehmen sollte. Und ich habe dieses Tagebuch sehr vernichtend, es berührt mich heute noch, vernichten müssen. Ich habe es verbrannt. Und manchmal ist es leider so, dass die Dinge wie sich im Kreise drehen und man selber sich in einer ähnlichen Situation befindet. Einige Zeit später hat meine Schwester selber Aufzeichnungen geschrieben und sie wurden leider von meinem Bruder entdeckt und sie hat dann eine sehr harte Strafe verbüßen müssen. Nun nochmal zu diesem Brautkleid. Ich habe tatsächlich in diesem Brautkleid geheiratet, davor meine jüngste Schwester. Und dieses Brautkleid hat sogar eine eigene Geschichte und zeigt, wie entmündigt wir Frauen in diesen rigiden, dogmatischen, unmenschlichen Traditionen aufwachsen. Dieses Brautkleid hat, ich habe es in dem Roman auch thematisiert, die wahre Begebenheit war die, meine Schwester ist von dem jungen Mann auserkoren worden und die Hochzeit sollte bald stattfinden. Und die Schwiegereltern sind in die Türkei geflogen und wussten noch nicht einmal, welche Größe meine Schwester hat, um ihr ein Brautkleid zu kaufen. Und die Schwiegermutter hat sich geweigert, weil sie ja der Wahl ihres Sohnes doch nicht zugestimmt hat und hat an diesem Tag wohl ihre Migräne bekommen. Und so fiel die Wahl auf den Schwiegervater, dieses Brautkleid anschließend irgendwo in Istanbul, ich weiß es nicht mehr genau, dann tatsächlich zu erwerben. Die Episode hat sich wohl so zugetragen, dass er nicht wusste, welche Größe die Schwiegertochter trägt und einfach auf der Straße eine junge Frau gesehen hat und zu den Verkäuferinnen sagte, da, also diese Größe und Maße muss sie wohl haben. Daraufhin hat man die Frau von der Straße geholt und ihr die Situation erklärt, in der dieser missliche zukünftige Schwiegervater nun steckte. Und die junge Frau war etwas perplex auf der Straße, hat aber sich darauf eingelassen und das Brautkleid angezogen. Und so wurde es gekauft und nach Deutschland gebracht. Ja, wie ist dieses Buch überhaupt entstanden? Wie kam die Idee? Als junges Mädchen habe ich mir geschworen, wenn ich aus dieser Familie lebend rauskomme, wenn ich diese unmenschlichen Traditionen hinter mich gebracht habe, ich musste mich einige Zeit auch verstecken, dann werde ich das irgendwann in die Öffentlichkeit bringen. Ich bin es den Frauen und Mädchen schuldig, ich bin es mir selber schuldig, dass viele dem Ehrenmord zum Opfer gefallen sind, weil sie ihr eigenes, ihr selbstbestimmtes Leben leben wollten. Und bevor ich das Buch nun endlich hier herausgegeben habe, hatte ich noch einen anderen Traum. Ich wollte unbedingt, dass es als Film erscheint. 1996 habe ich dann mit Hilfe des WDR einen Dokumentarfilm über mein Leben herausgebracht. Es hat natürlich sehr viel Unmut gesorgt, auch in der türkisch-kurdischen Community. Das kann man sich natürlich vorstellen. Ich weiß, dass mein Vater auch dazu angeheizt wurde, mich mundtot, will ich nicht sagen, aber mich mundstill zu machen, indem mein Vater dafür sorgt, dass ich sowas nicht mehr mache, obwohl ich bereits mit einem deutschen Mann verheiratet war und selber eine Tochter hatte. Und trotzdem wird man immer noch unmündig behandelt, bis heute. Viele, viele Traditionen sind bis heute genauso. Und es ist traurig und trägt auch nicht, ja, zur Toleranz bei. Es trägt nicht dazu bei, dass wir uns hier tatsächlich nach 50 Jahren, ich bin über 50 Jahre schon hier in Deutschland, nicht integrieren. Es sind unsere vermeintlichen Traditionen. Es ist die Religion, die dazu missbraucht wird. Und das ist schade. Ja, und ich bin eine der wenigen Frauen, die auch in ihrem Umfeld immer wieder für Überraschungen sorgt, warum ich so gut Deutsch kann. Ja, weil ich mich über diese Traditionen hinweggesetzt habe. Und ich bin stolz darauf. Denn vielfach ist es so, dass ich ein Vorbild bin. Ich bin eine Vorreiterin. Und ich möchte Mut machen. Auch den Frauen, die hier leider nicht vertreten sind, Mut machen, trotz der Ehrenmorde, trotz der Drohungen weiterzumachen. Es lohnt sich. Und ich bin ein gutes Beispiel dafür, wie Integration trotzdem gelingen kann. Auch wenn ich mich in der deutschen Community natürlich freier und viel, viel besser und selbstbewusster fühle als in meiner Herkunftstradition und Kultur. Ich weiß nicht, wie es derzeit aussieht. So, Jetzt möchte ich gerne noch ein, zwei Episoden aus meinem Buch vorlesen, damit Sie als Leser, Zuhörer einen Einblick bekommen, woher meine Eltern oder viele aus dieser Generation, aus der ersten Generation der sogenannten Gastarbeiter herkamen. Welches Weltbild haben sie mitgebracht? Wie waren dort die Verhältnisse? Und diese Episoden haben sich so oder ähnlich tatsächlich zugetragen. Radio Murtaza. Es wird erzählt, als das erste Radio durch Murtaza in unser Dorf einzog, wurde es wie ein Weltwunder angesehen und Murtaza bekam den Beinamen Radio Murtaza. Eines Tages, als Murtaza und die beiden Söhne auf dem Feld arbeiten waren, wollte die Schwiegertochter zur Abwechslung die schöne Musik aus diesem Gerät, dem sogenannten Radio, hören. Die Schwiegereltern allerdings durften davon nichts wissen. Sie schaltete das Gerät nach vielen Versuchen ein, ohne recht zu wissen, wie sie es angestellt hatte, und hörte den ganzen Tag Musik und die Nachrichten. Später wusste sie nicht mehr, welchen Knopf sie drücken musste, damit das Radio endlich verstummte, und versteckte das Gerät unter den Wolldecken, weil sie Angst hatte, erwischt zu werden. Um die Stimme aus dem Radio endlich zum Schweigen zu bringen, schrie sie das Radio an. Aber es hörte nicht auf. Die Stimme sollte endlich den Mund halten, drohte sie und beschimpfte den Sänger ganz derb. Sie war sehr aufgeregt, denn es war Abend und bald würden die Schwiegereltern zurückkehren. In ihrer Verzweiflung rief sie: Sei still, du Hundesohn! Hey, verdammter! Halt endlich den Mund, bist du etwa taub? Sonst erwürge ich dich. Es half nichts. Die Stimme klang noch lauter. Sie legte noch mehr Decken darüber, um den Mann endlich mundtot zu machen und die Stimme zu erwürgen, wie sie glaubte. Erst am Abend, als Radio Murtaza nach Hause kam, verstummte das versteckte Radio und mit ihm der fluchende Murtaza. Die Gastfreundschaft gebot Murtaza und seiner Frau, die Gäste zu bewirten und zu verköstigen, während alle das Radio hörten. So, dass es bald zu viel wurde und Murtaza die ständig unangemeldeten Besuche, die im Orient recht üblich sind, bald leid war und er sich überlegte, wie er sich geschickt aus dieser Sache rausziehen konnte. Eines Nachmittags, als die Batterien leer waren, kam ihm die rettende Idee. Bevor sich der nächste Besuch ankündigte, er setzte eine traurige Miene auf, fing an zu jammern und wiegte sich im Takt eines Trauerliedes, das er einstimmte. Die Besucher waren völlig überrascht über diesen Anblick, erkundigten sich teilnahmsvoll, was denn geschehen sei. Er sah ja auch so krank aus. Allah möge seine Seele retten und segnen, euch ein langes Leben. Der Sänger im Radio ist leider gestorben und deshalb können wir ihn nicht mehr hören. Ich bin sehr traurig, euch das mitzuteilen. Aber seht selbst, was ich auch mache, er singt und spricht nicht mehr das Radio. Das Radio sang nicht, sprach nicht und war tatsächlich stumm. Die Nachbarn konnten natürlich nicht wissen, dass Murtaza zuvor die Batterien herausgenommen hatte. Und sie glaubten ihm. Von diesem Tag an kamen die Besucher seltener, da es keine Attraktion mehr gab. Er verbreitete das Gerücht, dass der Geist des Sängers ihn manchmal aufsuchen und ihm seine Lieblingslieder singen würde, weil er so untröstlich über den Tod des Sängers war. wie gesagt, ganz wichtig und das, was mich tatsächlich geprägt hat, war ab der Pubertät ungefähr, dass man immer aufpassen musste, keinem Mann direkt in die Augen zu schauen, sich immer sittsam, bescheiden, wie sicherlich die Frauen hier vor 100 Jahren auch erlebt haben, zu verhalten. Hinzu kamen ganz oft lästige Besuche, meines Erachtens für mein Gefühl lästige Besucher. Es waren Brautwerber. Das heißt, sobald ein junges Mädchen im heiratsfähigen Alter, ab 12, 13, wenn die Pubertät beginnt, dann waren natürlich sehr viele Brautwerber immer wieder zu Besuch, um das junge Mädchen zu begutachten, wie sie sich verhält, ob sie eine gute Hausfrau darstellt und vor allem, ob sie Kinder gebären kann und am liebsten natürlich der Erstgeborene als Sohn. Und ich habe es hautnah erleben dürfen, dass wirklich ein Brautwerber nach dem anderen kam mit 15, 16 Jahren. Es war immer sehr, sehr peinlich, weil mein Vater teilweise wirklich die Brautwerber rausgeschmissen hat. Ist unüblich, aber so war das bei uns in der Familie. Und einer dieser Brautwerber, es gab, glaube ich, Anfang der 80er Jahre eine Flutwelle von Flüchtlingen, von politischen Flüchtlingen und Asylanten, die nach Deutschland kamen. Eine geringe Zahl war davon tatsächlich politisch verfolgt. Die meisten waren aber Wirtschaftsflüchtlinge. Das kann ich nicht anders sagen. Und diese Wirtschaftsflüchtlinge, für die waren wir natürlich interessant, weil durch die Heirat mit einem jungen Mädchen, was schon länger in Deutschland war und deren Eltern auch schon eine Aufnahmegenehmigung und ein Recht hatten, hier zu bleiben, konnten sie sich ein Bleiberecht sichern. Einfach durch die Heirat. Und so ein junger Mann kam dann zu uns mit Verwandten, entfernten Verwandten. Meine Eltern waren nicht da, begutachteten mich und hatten auch bereits nach kurzer Zeit schon die Entscheidung gefällt, der junge Mann will mich heiraten. Sie kamen ein zweites Mal und mein Vater war dagegen, weil er es nicht gut hieß, dass diese Flüchtlinge kamen. Er hatte es durchschaut und nur aus finanziellen Gründen ein junges Mädchen heiraten wollten, um hier in Deutschland zu bleiben. Der junge Mann seinerseits drohte irgendwann meiner Familie, mich zu entführen, was zu einer noch größeren Kontrolle führte, unter der ich sowieso schon sehr litt. Ich hätte diesen Mann natürlich sonst wohin schießen können, aber so war es leider. Und mein Vater mich fortan wirklich auch in der Schule beobachtete. Jeder Schritt wurde beobachtet, weil eine Entführung ja der Schande, des Verlustes der Familienehre bedeutete. Und so musste ich bewacht werden. Bis meinem Vater das auch irgendwann zu bunt wurde und er mit der Polizei drohte und das gleichbedeutend war mit einer Abschiebung. Nun, wie habe ich diese Episode in meinem Roman verarbeitet? Verlobung auf Türkisch. Brautwerber gaben sich die Ehre, aber nicht die Hände, da sie Konkurrenten waren und nie gleichzeitig erschienen. Familie Kara Aslan, was Schwarzlöwe bedeutet, kam mit dem Vater, der Mutter, dem Sohn, einem Vermittler, zwei Onkeln, nebst Tanten und einer Oma zur Brautschau. Okay. Ich glaube, aus zeitlichen Gründen werde ich gerade dran erinnert. Ich mache noch ein paar Minuten. Ihr herrschaftlicher Name Schwarzlöwe passte gar nicht zu ihrem Auftreten. Diese Familie war verwandt mit unseren Nachbarn und hatten erfahren, dass wir Töchter im heiratsfähigen Alter waren. Und sie kamen uns begutachten, um sich dann zu entscheiden, welche von den Töchtern in Frage kam als zukünftige Braut. Wie lange habe ich noch? 5 Minuten? Alles klar, gut. Die Braut hatte in der Regel und hat es größtenteils bis heute noch eigentlich kein Mitspracherecht. Wenn der Bräutigam sich dazu entschieden hat, die Braut oder die zukünftige Braut zu heiraten, dann ist es einfach nur noch eine geschäftliche Sache zwischen den Schwiegereltern und den Eltern der Braut. Und dann wird eben darüber verhandelt, was sie bekommt an Goldstücken und welche Geschenke zur Hochzeit übergeben werden. Und die Braut ist eigentlich die Letzte, die in irgendeiner Form darüber selber entscheiden kann. Bis hin, wie gesagt, hatte ich vorhin schon erwähnt, dass sie ihr Brautkleid dann nicht mal selber aussuchen kann. Nun, ich habe dieses völlig durchbrochen. Ich habe letztlich einen deutschen Mann geheiratet, hatte eine Hochzeit mit einer Deutschen und einer Zigeunerkapelle und habe, ja, einfach für mich entschieden, weder meine Familie noch die Familie meines deutschen Mannes, die mich als sogenannte Ausländerin eh abgelehnt haben. Mit sehr vielen Vorurteilen bin ich da überhaupt nicht aufgenommen worden. Und wir haben beide Familien außen vor gelassen und hatten eine wunderschöne Hochzeit. So, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Hier ist der Stand, falls jemand Interesse hat. Am Sonntag findet meine nächste Lesung statt. Ich bin unter anderem auch Märchenerzählerin, schreibe die Märchen selber, ich illustriere, ich nähe die Kostüme und mache auch Aufführungen. Viel Spaß noch auf der Messe. Vielen Dank.
Hallo? Hallo? Bin ich zu hören? Jetzt bin ich zu hören. Muss es noch lauter? Der Abstand ist auch gut vom Mikro? Alles gut.
Lauter geht's nicht, aber wenn
Nee, alles gut. Nicht dichter, sonst wird das, glaube ich, zu nervtötend. Sehr schön, dann fange ich einfach an. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ulrike Schimming und ich stelle Ihnen heute meinen Debütroman vor, Glaube, Liebe, Stigmata. Es ist ein historischer Roman, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Italien spielt. Und zwar geht es in der Hauptfigur um Padre Pio, den italienischen Nationalheiligen. Der dürfte Ihnen vielleicht, wenn Sie beim Italiener essen gehen, da hängen manchmal Bilder von so bärtigen alten Mönchen. Das ist Padre Pio. Und es ist sozusagen auch eine Geschichte des Glaubens. Und es ist eine Geschichte orientiert an real existierenden Fakten, denn Padre Pio hat tatsächlich gelebt vor 100 Jahren und er ist dafür bekannt, dass er als erster Priester in Italien die Stigmata, also die Wundmale Christi, trug. Und meine Geschichte ist die, dass ich beschreibe, wie er zu diesen Stigmata gekommen ist. Daneben gibt es, neben dem Padre, gibt es noch zwei Frauenfiguren und das eine ist seine heimliche Geliebte. Auch sie ist eine real existierende Person mit Namen Mary. Und es gibt seine Schwester Chiara, die habe ich mir rein fiktiv ausgedacht. Dankeschön. Und ich werde ein bisschen von jedem lesen und mal gucken, wie weit ich komme und wie das so geht. Und ich fange ganz vorne an mit dem Prolog. Der Prolog ist jedoch ein Rückblick auf den Tod von Padre Pio, der vor genau 50 Jahren stattfand, 1968 in Süditalien. Prolog. Zwei Mönche des Kapuzinerklosters entkleideten die Leiche ihres Bruders. Vorsichtig lösten sie die Sandalen von den Füßen, streiften die Strümpfe ab. Sie zogen die fingerlosen Handschuhe von den Händen, entfernten die Kutte vom Körper des alten Mannes. Die Augen des Toten waren geschlossen. Den grauen Bart hatte er in den vergangenen Tagen nicht mehr gestutzt. Der Mund stand leicht offen. Um die Bahre drängten sich 8 weitere Mönche. Jeder wollte einen Blick auf ihn erhaschen, im besten Fall noch einmal seine Hände küssen. Die gemarterten Hände, die durchbohrten Hände, die Hände, die seit 50 Jahren die Wundmale Christi trugen. Ebenso wie die Füße.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.